Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem Lieblingsbücher-Podcast Seitenweise Glück. Und wir schicken euch aufs Ohr die erste unserer drei Sommer-Specials. Und wir, das sind wie immer die liebe Dörte.
Hallo, liebe Hella.
Genau, Hella, das bin ich. Und wir haben euch in der letzten Folge ja angekündigt, dass wir euch so ein bisschen durch den Sommer führen mit Sommer-Specials, drei an der Zahl. Und hier kommt Nummer eins. Und ich finde, liebe Leute,
schon ein Kracher.
Es ist direkt ein Kracher.
Boah. Ja, finde ich.
Denn wir haben zu Gast im Grunde Isabel Allende. Und ihr werdet gleich hören, in welcher Form sie zu uns ins Studio kommt. Quasi auf magische Art und Weise. Und es gibt einen Grund, warum Isabel Allende das Thema unserer Folge ist.
Ja, und zwar ist seit drei Wochen ungefähr der neue Roman von Isabel Allende draußen. Der heißt Mein Name ist Emilia Del Valle und ist ein weiteres Werk der Bestseller-Autorin, über die wir hier auch schon gesprochen haben übrigens, ne?
Genau, wir haben über sie und ihr Buch Der Wind kennt meinen Namen gesprochen. Das war im letzten Jahr, springt da gerne nochmal zurück, wenn ihr diese Folge durchgehört habt. Mein Name ist Emilia Del Valle, ist das neue Buch von Isabel Allende und es ist mittlerweile ihr 25. Roman. Ich habe extra nochmal beim Verlag nachgefragt. Ja. Hammer, oder?
Krass, also wirklich, also was die Frau geschrieben hat in ihrem Leben und ich bin, muss ich sagen, großer Fan. Also ich hatte eine ganze Phase, so schon vor 20 Jahren, vielleicht sogar so vor 25 Jahren, da habe ich die super gern gelesen. Wirklich angefangen mit dem Geisterhaus. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ne?
Mit dem Debüt.
Ja, mit dem Debüt. Von genau, 1982, das Geisterhaus ist da erschienen. Das ist so eine Familiensaga und die wird erzählt über mehrere Generationen hinweg. Und dieses Debüt hat Isabel Allende schlagartig weltberühmt gemacht, kann man eigentlich sagen. Und ich erinnere mich wirklich auch noch daran und auch daran, wie fasziniert ich von diesem einen Element war, und das war der sogenannte magische Realismus. Für mich war das einfach nur so eine Portion Magie in dem Buch, in dem Roman. Also da ging es konkret um eine Figur, Clara heißt die, und die kann mit den Toten kommunizieren. Und das war jetzt aber nicht die Handlung und das Mystische in dem Buch, das irgendwie aufgeklärt wurde oder nicht, sondern das wurde halt einfach so ganz nebenbei erzählt und akzeptiert, als ob das so einfach direkt zum Leben gehört. Und das ist auch ihr Markenzeichen ein bisschen geworden, der magische Realismus, wie man ihn nennt.
Und was du gerade gesagt hast, dass das so quasi nonchalant nebenbei passiert, das ist auch das Markenzeichen oder wie so magischer Realismus funktioniert, ne? Übersinnliche, unerklärliche Ereignisse finden statt, aber die werden so ganz, ja, als würden sie so dazugehören, in die Handlung eingewoben und verwandeln eine eigentlich ganz normale Situation dann in eine ganz magische Atmosphäre. Und es wird dann aber auch nicht aufgeklärt, sondern man muss das quasi einfach so mitlesen und hinnehmen. Und das kann Isabel Allende wirklich oft. Und auch in ihrem neuen Roman kommt magischer Realismus natürlich vor, denn sie kann das fantastisch. Und bevor wir jetzt einsteigen, um da weiter zu sprechen über Isabel Allende und vor allem mit Isabel Allende. Wie immer eine kurze Info, worum es denn in dem neuen Buch geht. Und zwar ist die Hauptfigur, Überraschung, Emilia. Und Emilia kommt 1866 zur Welt. Sie wächst in San Francisco auf, ist die Tochter einer Nonne, die eine kurze Liebschaft mit einem chilenischen Aristokraten hat. Das geht natürlich nicht. Sie muss daraufhin das Kloster verlassen und kommt bei einem Schuldirektor in einem ärmlichen Viertel in San Francisco unter. Denn die Mama von Emilia hat dort auch so ein bisschen mitgeholfen und er nimmt sie dann auf. Und aus dieser Fürsorge dieses Schuldirektors entsteht dann auch eine Zuneigung zwischen den beiden. Die lieben sich nicht, aber sie heiraten und er wird Emilias liebevoller Stiefvater später. Würde ich auch sagen, verlieben die beiden sich dann doch, also die Mama von Emilia und der Schuldirektor. Emilias größte Leidenschaft ist das Schreiben und sie wird da auch von ihrer Mutter und auch von ihrem Stiefvater unterstützt, dass sie das machen soll, was sie gerne macht. Nur das Problem ist, 1866 kommt sie zur Welt und in den Jahren später als Frau zu schreiben, das ist damals eigentlich undenkbar. Sie schreibt also erstmal unter männlichen Pseudonym und zwar Groschenromane. Und hat auch großen Erfolg damit und dann geht sie zur Zeitung, aber da gleiches Szenario, auch nur unter Pseudonym, nämlich als Mann. Dann aber bricht der Bürgerkrieg in Chile aus und sie soll mit einem Kollegen von dort berichten. Sie hat ja eben auch chilenische Wurzeln, das interessiert sie total, da auch mal hinzureisen. Und sie sagt dann aber, ich mache das, aber dann möchte ich auch unter Klarnamen schreiben. Und wie das dann so weitergeht, wie Emilia als weibliche Journalistin dann berichtet und was sonst noch so passiert, natürlich gibt es auch Liebschaften und so weiter. Das erfahrt ihr, wenn ihr das neue Buch von Isabel Allende liest.
Hella, und du durftest Isabel Allende, und da bin ich echt ein bisschen neidisch, interviewen zu ihrem neuen Buch. Und natürlich hast du auch ein paar Fragen für unseren Podcast gestellt und hast sie aufgenommen. Und deswegen ertönt jetzt gleich hier Isabel Allende mit einigen Antworten zu unseren Fragen zum Thema magischen Realismus. Und ich freue mich riesig.
Das Ganze natürlich auf Englisch. Ich kann kein Spanisch, sonst hätte ich mich vielleicht mit Isabel Allende auch auf Spanisch unterhalten. Aber sie lebt ja mittlerweile in Kalifornien, in Amerika und spricht sehr, sehr gut Englisch. Und wir haben auf Englisch gesprochen. Wir übersetzen das dann natürlich für euch im Anschluss. Aber ich will noch mal ganz kurz sagen zu diesem Gespräch mit ihr. Also wir haben geteamst, wir konnten uns sehen und es war ein ganz tolles Gespräch. Also sie hat wahnsinnig viel zu erzählen. Sie erzählt total ruhig und ist aufmerksam. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, da schaut jetzt so eine Erfolgsautorin auf Gesprächspartner runter, weißt du, weil sie ist ja wahnsinnig erfolgreich und man könnte jetzt denken, dass sie, ja, also kennst du so Situationen, wenn du mit Leuten sprichst und die sind wahnsinnig erfolgreich, hat man ja immer so ein bisschen auch Demut vielleicht. Aber ich hatte zu jedem Zeitpunkt des Gesprächs das Gefühl, das findet auf Augenhöhe statt. Und das war ganz, ganz toll. Eins will ich noch vorweg erzählen, weil wir ja auch schon mal über Buchclubs also Hollywood gesprochen haben, ne? Und im Laufe dieses Gesprächs hat sie an einer Stelle dann kurz erzählt, dass es ihrer Meinung nach besser ist, für den Erfolg als Autorin oder als Autor von Oprah Winfrey ausgewählt zu werden. Und das ist ihr nämlich auch passiert. 2000 hat Oprah Winfrey ihr Buch Fortunas Töchter ausgewählt. Also es ist besser, von Oprah Winfrey ausgewählt zu werden, als den Literaturnobelpreis zu erhalten für den Erfolg jetzt. Hat sie gesagt, das wollte ich dir unbedingt mitteilen, weil wir ja schon mal darüber gesprochen haben.
Ja, Wahnsinn.
Mhm. Gut, aber in unserem Gespräch ging es um den magischen Realismus. Und die erste Frage lag eigentlich auf der Hand. Warum ist der denn eigentlich so wichtig für Isabel Allende bei ihrem Schreiben?
I accept that the world and life are very mysterious. We don't have an answer or an explanation for everything. And I grew up with a wonderful clairvoyant grandmother who taught me from very early on that there are many dimensions of reality and that we can handle very few of them. So I'm open to whatever mystery there is out there. And I'm not a religious person. I am not particularly superstitious. But I like the idea that there are things that are magical in life. Things in nature, things in people, in the emotions that we feel, in how crazy we are. And it's not only in countries like in Latin America or in Africa that you find these elements everywhere. In the United States, people consult psychics and astrology and read the horoscopes, and they hang crystals around their necks, and they do all kinds of woo-woo stuff. And they don't call it magic realism, but it is. It's the same thing with another name. And all that is sort of funny and unbelievable and unexplainable adds texture and color to my life and to my writing. Now, my son, who is a total scientific mentality, mathematical, he's a computer science engineer, he doesn't believe any of all this, any of it. So if I tell him, oh, I consulted a psychic and look what the psychic said, he gets really angry. He says that I am totally crazy. What am I doing? But what I keep telling him, this is like poetry. This is like art. It's unexplainable. It you don't want to reason it. It just adds to your life something that enriches your life. And of course, it enriches my writing. And no, magic realism is very different from fantasy. Magic realism always has some foundation in reality. Fantasy has none. For example, fantasy would be the invisibility cloak of Harry Potter. You have never seen that. But there are invisible Indians in the Amazon who paint their bodies in the colors of nature and move so swiftly that they can be 3 yards away and you don't see them. So in literature, if I say the invisible Indians of the Amazon, but I don't explain, it's magical. If I explain it, then it loses all the magic.
Also Isabel Allende sagt hier sinngemäß, dass sie akzeptiert, dass die Welt und das Leben sehr geheimnisvoll sind und dass man eben nicht auf alles eine Antwort oder eine Erklärung hat. Und sie selbst sagt, sie ist mit einer wunderbaren, hellsichtigen Großmutter aufgewachsen. Und die hat ihr schon sehr früh beigebracht, dass es viele Dimensionen der Realität gibt und dass wir eben einfach nur wenige davon wahrnehmen. Und deshalb ist sie offen für jedes Geheimnis, das es da draußen gibt. Sie ist kein religiöser Mensch. Und sie ist auch nicht besonders abergläubisch, aber sie mag eben die Vorstellung, dass es magische Dinge im Leben gibt, in der Natur, in den Menschen, den Gefühlen, auch in unserer Verrücktheit zum Beispiel. Und das findet man nicht nur in Ländern wie Lateinamerika oder Afrika, auch in den USA, sagt sie. Menschen gehen zu Hellsehern zum Beispiel, glauben an Astrologie, lesen Horoskope und so weiter, tragen Kristalle um den Hals, also all diese esoterischen Dinge. Und sie nennen es eben nicht magischen Realismus, aber es ist dasselbe, sagt Isabel Allende, nur eben mit einem anderen Namen. Und diese unglaublichen, unerklärlichen Dinge, die verleihen einfach ihrem Leben und ihrem Schreiben Farbe und Tiefe. Und ihr Sohn, erzählt sie, der ist ein ganz wissenschaftlicher, mathematischer Typ, hat einen wissenschaftlichen, mathematischen Verstand, ist Informatiker und er glaubt eben an all das nicht. Und wenn sie ihm zum Beispiel erzählt, dass sie bei einem Medium war und was das Medium ihr erzählt hat, dann wird er richtig wütend manchmal und sagt, sie sei völlig verrückt. Und Isabel Allende sagt ihrem Sohn dann wiederum, das ist wie Poesie, wie Kunst, man kann es nicht erklären, man sollte es auch nicht rationalisieren. Es bereichert eben einfach das Leben und es bereichert auch das Schreiben. Magischer Realismus unterscheidet sich sehr von Fantasy, sagt sie nochmal. Magischer Realismus hat immer einen Bezug zur Realität, Fantasy eben nicht. Also zum Beispiel erzählt sie vom Unsichtbarkeitsumhang bei Harry Potter, den gibt es halt eben nicht. Aber im Amazonas zum Beispiel gibt es indigene Krieger, die ihren Körper in den Farben der Natur bemalen und sich so schnell bewegen, dass sie nur wenige Meter entfernt stehen können und man sie nicht sieht. Also in der Literatur, wenn sie sagt, die unsichtbaren indigene Krieger des Amazonas und es nicht erklärt, ist das magisch. Und wenn sie es erklärt, verliert es irgendwie seinen Zauber. Oh, das ist schon so eine schöne Antwort. Die ist ja schon fast literarisch, finde ich, oder?
Sie hat jetzt ihren Sohn auch erwählt, Nikolas. Vielleicht auch nochmal ganz interessant. Mit dem arbeitet sie so zusammen seit ungefähr 10 Jahren. Er kümmert sich um alle Sachen, die quasi in ihrem Büro anfallen. Also im Grunde hat sie ja so ein kleines Imperium geschaffen. Es gibt Filme, es gibt die Bücher, dazu die ganzen Rechte, Verträge und so weiter. Darum kümmert sich ihr Sohn und seine Frau. Also die Schwiegertochter von Isabel Allende leitet die Stiftung, das ist die Isabel Allende Foundation und die setzt sich für Mädchen und Frauen ein, für deren reproduktive Rechte, für deren wirtschaftliche Unabhängigkeit und auch ja gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Also es ist so ein Familienunternehmen im Grunde, die drei quasi gegen den Rest der Welt.
Und ich finde das toll, dass sie da aber auch, wie du sagst, in die Welt so ein bisschen was von ihrem Schreiben auch transportiert, ne? Weil sie da ja auch sehr... Ja, haben wir gerade schon gesagt, starke Protagonistinnen auch immer mal wieder auf Rechte von Frauen und auch Kindern eingeht, meine ich. Ne? Also der Gewinn kennt meinen Namen, ging es ja auch um Kinder, geflüchtete Kinder an Landesgrenzen und so erinnere ich mich dran.
Genau. Mhm.
Vielleicht kommen wir nochmal zurück zum Geisterhaus. Ich wollte noch sagen, Isabel Allende ist natürlich nicht die erste und die einzige, die diesen magischen Realismus also nutzt in ihren Büchern. Das ist vor allen Dingen auch so ein Markenzeichen von südamerikanischen Schriftstellern, also ist da so ein bisschen anzusiedeln, gibt aber inzwischen natürlich sehr viele, die das als literarisches Element in Büchern, in Romanen umsetzen. Jetzt sind seit dem Geisterhaus 43 Jahre vergangen, das ist ihr Debütroman. Und mich und uns würde mal interessieren, liebe Isabel Allende, hat denn der magische Realismus heute noch die gleiche Kraft wie damals? Es ist ja einfach viel passiert, die Welt hat sich verändert, die Gesellschaft auch.
It has changed. It has evolved. It was lost for a while and it's coming back. And it comes back in strange ways. For example, the most popular genre today is romantasy. And it's the nature of romance and fantasy in which, let's say, the girl or the woman meets an alien from another planet or an amphibian from the bottom of the sea or a fairy. And they fall in love and that's fantasy, but it's coming back. So in a way, and in many of the new books written in Latin America, especially by young women, there are elements of things like that, but really sometimes very brutal. To give you an example, a novel about a world, a dystopian world in which a virus has killed all animals and people resort to cannibalism. And they have farms where they raise humans for consumption of meat. So that kind of story that you can't even think how awful that can be. All that is coming back.
Also Isabel Allende antwortet auf die Frage, dass ja sich der magische Realismus verändert hat, sich weiterentwickelt hat, eine Zeit lang auch verloren war, aber jetzt im Grunde zurückkehrt, aber auf seltsame Weise, sagt sie. Also wenn man heute so schaut, was das beliebteste Genre ist, dann sagt sie, es ist wohl die Liebesgeschichte. Und da geht es oft um romantische, fantastische Elemente. Also etwa, wenn sich eine Frau in ein Alien von einem anderen Planeten verliebt zum Beispiel. Das ist reine Fantasie und eben solche Geschichten kommen zurück. Und in vielen neuen Büchern aus Lateinamerika, vor allen Dingen von jungen Autorinnen, gibt es solche Elemente. Sie sagt, dass sie feststellt, dass sie aber oft auch sehr brutal sind. Zum Beispiel gibt es einen Roman über eine dystopische Welt, in der ein Virus alle Tiere ausgelöscht hat und die Menschen deshalb zum Kannibalismus greifen. Also ja, Geschichten, die kaum vorstellbar sind, sind aber eben auch Teil dieser Rückkehr des Magischen.
Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Puh, ja, oh, klingt schaurig, ne? Also ob ich so ein Buch lesen würde, da bin ich mir nicht ganz so sicher, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das klingt auch ziemlich brutal. Und ich habe gerade eben schon gesagt, dass Isabel Allende durchaus auch sozusagen ja politisch aktuelle Themen immer wieder aufgreift in ihren Romanen. Genauso wie weibliche Protagonisten, die vor einer Herausforderung stehen, sich beweisen müssen. Und sie bettet das Ganze eben auch oft in politische Umstände ein. Und ich finde, das ist so eine besondere Mischung eigentlich, wenn man jetzt so sieht, magischer Realismus und gleichzeitig reelle Politik. Habt ihr darüber auch gesprochen?
Ja, weil ich habe auch gedacht, ehrlich gesagt, dass das eine ganz bewusste Entscheidung vielleicht von ihr ist, dass sie sich auch ja ganz bewusst politische ja Umstände und so aussucht. Aber wir können ja mal reinhören, was sie sagt. Ich habe sie deshalb gefragt, inwiefern magischer Realismus und politische Geschehnisse nebeneinander eigentlich existieren können.
If I have political and social issues in my book, it's only as part of the story. It's a set, the stage where my characters will move. In many of the romance novels, sometimes in crime novels too, or whatever genre, the story happens in a sort of limbo, detached from reality, detached from the social and political and historical events of the moment. So you don't really know what time and in which place this is happening because there is none of it. My books are very realistic in that sense. They're always placing a time and a place. And the elements of mystery or magic realism sometimes help define or by exaggeration, define a situation. For example, if I was to write about this moment in the United States with Trump, there is so much that is unbelievable, so much that is completely crazy, that the kind of stuff that people believe, and they are totally convinced that it's true. There are groups of people who deny that the earth is round, and there's a movement about this. Now there is a movement against vaccines, against things that have been proven scientifically for a century. And now they are questioned because they enter into this magical thinking.
Und hier antwortet Isabel Allende auf deine Frage, ja, dass sowohl politische als auch soziale Themen in ihren Büchern eben Teil der Geschichte sind. Also eine Form von Bühnenbild, auf dem sich die Figuren bewegen. In vielen Liebesromanen oder Krimis zum Beispiel spielt die Handlung in einer Art Vakuum, losgelöst von der Realität, auch losgelöst von sozialen, politischen oder historischen Ereignissen zum Beispiel. Der Leser, die Leserin weiß also weder in welcher Zeit noch an welchem Ort das Ganze stattfindet. Ihre Bücher hingegen sind in dieser Hinsicht eben sehr realistisch. Sie haben immer einen konkreten Ort und eine bestimmte Zeit. Die magischen oder mystischen Elemente, die helfen manchmal, eine Situation deutlicher zu machen, sagt sie, zum Beispiel durch Übertreibung oder Symbolik. Also wenn sie beispielsweise über die heutige Situation in den USA unter Trump schreiben würde. Es gibt so viel, das unglaublich ist, so viel verrückte Dinge, an die Menschen glauben, sagt sie. Und die sind eben völlig überzeugt davon. Und es gibt Gruppen, die bestreiten, dass die Erde rund ist zum Beispiel. Es gibt Bewegungen gegen Impfungen, auch gegen Dinge, die wissenschaftlich seit über einem Jahrhundert bewiesen sind. Und das ist eben magisches Denken.
Also ohne Politik und Gesellschaft geht es eben nicht. Auch in den Büchern von Isabel Allende. 25. Roman, haben wir gerade schon gesagt. Das Geisterhaus ist 43 Jahre her. Es gab zwischendurch mal so ein paar Jahre, da hat sich Isabel Allende etwas Zeit gelassen bis zum nächsten Buch. Jetzt zum Beispiel ging es ganz schnell hintereinander weg. Bestseller um Bestseller. Aber es gab eben auch nicht nur schöne Momente in dem Leben von Isabel Allende, bei all dem Ruhm und Erfolg, den sie hat. Ihre Tochter Paula war 29, als sie verstorben ist. Das zum Beispiel war eine große Zäsur in dem Leben von Isabel Allende. Aufgegeben hat sie trotzdem nicht. Und ich finde, das kam auch in meinem Gespräch rüber. Also, dass sie so eine Frau einfach ist, die, wenn es auch mal Widrigkeiten gibt, dass sie denen so trotzt und dass sie trotzdem ja nach vorne guckt. Und ich finde, manchmal kann man das so an so einer Stimmung oder auch was die Menschen so ausstrahlen, irgendwie wahrnehmen. Geht dir das auch so, wenn du mit Leuten sprichst, dass die so was ganz Positives ausstrahlen, dass du weißt, die kann eigentlich kaum was erschüttern?
Ja, das Unerschütterliche ist ja irgendwie so ein bisschen. Genau. Ne? Und ich glaube, das entwickelt man schon, wenn man es durch Höhen und Tiefen eben schafft, auch im Leben. Und wenn man weiß, dass Höhen und Tiefen so zum Leben gehören und dass man es aber auch durchschafft. Ne? Ja, kann mir vorstellen.
Und dann finde ich es eigentlich auch bewundernswert, weil ich könnte mir vorstellen, das eigene Kind zu verlieren, das ist ja eigentlich das Schlimmste wahrscheinlich, was man sich als Mutter vorstellen kann. Sie sagt trotzdem, dass sie Glück gehabt hat in ihrem Leben. Als ich sie gefragt habe, ob sie ihr Leben auch als magisch oder spirituell bezeichnen würde.
I think I've been very lucky. In my life there has been a lot of good and a lot of bad. And very few gray moments in between. So I have a lot to write about. My own life has been ups and downs. And in that sense, I don't know if you can call it magical, but it has been very abundant, very rich, in experiences, in emotions, in situations, in historical moments that I have lived through. And all that adds a lot of texture and new dimensions to my own life when I think about it. But now that I am trying to write a memoir, and I have written two memoirs before, I see that there are many coincidences, many, many moments that are almost magical.
Sie sagt, dass sie davon überzeugt ist, dass sie sehr viel Glück hatte, dass es in ihrem Leben eben viel Gutes gab, aber auch viel Schlechtes und so ein paar graue Momente dazwischen, aber nicht so viele. Und sie sehr viel zu erzählen hat. Ja, sie sagt, mein Leben war ein ständiges Auf und Ab. Ob man das nun magisch nennt oder nicht, es war auf jeden Fall reich an Erfahrungen, Emotionen, Situationen und historischen Momenten, die sie miterlebt hat. Und eben das ist es, was ihrem Leben Tiefe und neue Dimensionen gibt. Vor allem, wenn sie jetzt darüber nachdenkt, nachdem ich sie das gefragt habe. Aktuell erzählt sie, schreibt sie ihre Memoiren. Sie hat schon zwei geschrieben und setzt jetzt quasi da an, wo das letzte aufgehört hat. Und beim Schreiben fällt ihr auch jetzt wieder auf, dass es ganz viele Zufälle gab, viele Momente, die schon fast magisch waren.
Wie cool auch, ne? Einfach zwei, drei Memoiren zu schreiben, wenn man merkt, ach, eigentlich passt hier gar nicht alles rein. Irgendwie ist das ja auch ein Zeichen für so ein erfülltes Leben, ne? Finde ich cool. Hat sie denn gesagt, welche Momente das waren in ihrem Leben?
Hat sie. Ich habe dann nochmal nachgefragt, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Wenn das ließ ja schon Raum für diese Frage und man möchte natürlich wissen, welche waren denn das? Welche Momente waren das, die sie als fast magisch angesehen hat?
When my daughter was ill in Madrid, her husband gave me a letter that she had written in their honeymoon. My daughter was married only for 9 months. And when they were in a honeymoon, she had a dream and got up and in the stationery of the hotel, wrote a letter, put it in an envelope, closed the envelope, and gave it to her husband. And the letter says on the envelope, "To be opened when I die." Now, why would a young woman, 28 years old, in her honeymoon, write such a letter? She had a dream, obviously. According to the husband, she woke up with a nightmare. Now, what did she see in that nightmare? We did not open the letter for almost a year. And at the end of the first year of her illness, we decided to open the letter. And the letter starts saying, "I don't want to be trapped in my body." She was trapped in her body. She was in a vegetative state. And she says, "Freed from my body, my spirit will rise and I will be." So she sees herself as a spirit already a year before. And for me, that's a sort of premonition that she saw something that was coming and was so strong that she wrote it down. And this kind of stuff has happened to me sometimes in life. Strange coincidences or the feeling that something will happen and then it does. And what happens very often is that I think of someone that I haven't thought for years. And then the next day the telephone rings and that person is calling. It is as if I called that person with my mind. So when I don't like a person, I try not to think about that person because she would probably call me.
Ja, und hier kommt sie in ihrer Antwort nochmal zurück auf ihre Tochter, die in Madrid krank war. Und ihr Ehemann hat Isabel Allende, erzählt sie, einen Brief gegeben, also der Ehemann ihrer Tochter, den die Tochter während der Hochzeitsreise geschrieben hatte. Sie war nur 9 Monate verheiratet und während der Flitterwochen hatte sie einen Traum, erzählt Isabel Allende. Ihre Tochter stand auf, sie nahm das Briefpapier des Hotels und sie schrieb einen Brief, steckte ihn in einen Umschlag, versiegelte ihn und gab ihn ihrem Mann. Auf dem Umschlag stand: "Erst öffnen, wenn ich gestorben bin." Warum würde eine 28-jährige Frau in den Flitterwochen so einen Brief schreiben? Und offenbar hatte sie einen Albtraum, sagt Isabel Allende. Also sie wachte eben völlig aufgelöst auf, hat der Ehemann erzählt. Und ja, sie haben den Brief dann fast ein Jahr lang nicht geöffnet. Und am Ende von dem ersten Jahr der Krankheit ihrer Tochter haben sie beschlossen, ihn zu öffnen. Und der Brief hat eben angefangen mit den Worten: "Ich möchte nicht in meinem Körper gefangen sein." Und Isabel Allende erzählt, dass ihre Tochter in ihrem Körper gefangen war. Also sie befand sich in einem, ja, einer Art vegetativen Zustand. Und ihre Tochter schrieb auch in diesem Brief: "Befreit von meinem Körper wird mein Geist aufsteigen." Und sie hat sich also schon ein Jahr vorher als eine Art Geist gesehen. Und für Isabel Allende, sagt sie, war das eine Art Vorahnung. Ihre Tochter habe da wohl etwas gesehen, das so stark war, dass sie es aufschreiben musste. Und solche Dinge sind Isabel Allende im Leben eben schon öfter passiert. Also seltsame Zufälle, das Gefühl, dass etwas passieren wird. Und dann passiert es auch wirklich. Und sehr oft denkt sie an jemanden, zum Beispiel an den sie seit Jahren nicht mehr gedacht hat. Und am nächsten Tag ruft diese Person an. Als hätte ich sie mit meinen Gedanken gerufen, sagt Isabel Allende. Oder wenn sie jemanden nicht mag zum Beispiel, versucht sie ganz bewusst nicht an diese Person zu denken. Denn wahrscheinlich ruft sie sonst an. Na, das ist doch gut, wenn man das dann auch zu seinen Vorteilen nutzen kann.
Genau, wenn man das so lenken kann. Ja. Das ist eigentlich fantastisch im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, die Krankheit ihrer Tochter, weil sie gerade eben davon erzählt hat, Paula, da hat sie auch ein Buch drüber geschrieben. Das heißt Paula und ich erinnere mich daran, ich habe auch das gelesen und sehr viel geweint dabei. Weil das wirklich ein sehr berührendes, mitreißendes, aber halt eben auch ein bisschen herzzerreißendes Buch, weil es der Abschied einer Mutter von ihrer Tochter und umgekehrt ist.
Ich habe nach dem Interview mit Isabel Allende gedacht, ich würde das Buch total gerne mal lesen, aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht, weil ich Angst habe, dass es so hart wird, dass es so traurig ist.
Ich erinnere, es ist wirklich bestimmt 20 Jahre her. Ich schaue noch mal rein, aber es ist halt eben auch ein bisschen, wie sich all das, was sie erzählt und sagt, anhört. Es ist halt auch einfach eine sehr große Wärme drin und immer in so Büchern, wo diese Dinge irgendwie verarbeitet oder aufgeschrieben werden, das ist ja nicht in Anführungsstrichen nur Krankheit und traurigerweise auch Tod, sondern auch ganz, ganz viel Liebe, oft mehr Liebe. Und das ist schön, das erinnere ich auch an dem Buch.
Okay, also vielleicht muss ich mich mal trauen. Oder wir lesen es hier nochmal. Würdest du es nochmal lesen?
Ja, ich würde es nochmal lesen. Infos in den Shownotes zu allen Titeln, die wir nennen übrigens.
Genau. Das Buch, Mein Name ist Emilia de Valle, haben wir schon gesagt, ist erschienen bei Surkamp und wurde übersetzt aus dem Spanischen von Svenja Becker. Das war ein tolles Gespräch.
Ja,
es hat also sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Isabel Allende zu sprechen. Vielleicht hast du ja auch irgendwann mal die Gelegenheit.
Oh, das wäre schön. Also tausend Dank an dich, Hella, für das Fragenstellen für diesen Podcast und natürlich an Isabel Allende, die uns so tolle Antworten gegeben hat und sich auch für Seitenweise Glückzeit genommen hat.
Falls ihr also jetzt noch mehr von Isabel Allende hören wollt oder über Isabel Allende, dann skippt nochmal zurück in eine Folge aus dem letzten Jahr, wo wir über ein anderes Buch von Isabel Allende gesprochen haben. Ansonsten könnt ihr uns gerne Feedback dalassen. Schreibt uns eine Mail an buchclub@bildderfrau.de. Ihr dürft bei Instagram auf dem Account von Bild der Frau vorbei surfen. Da gibt's immer mal wieder auch Infos von uns zu unseren aktuellen Folgen.
Genau, und wenn ihr die auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Wir freuen uns auch super über 5 Sterne in eurem jeweiligen Podcast-Catcher, also da, wo ihr Seitenweise Glück hört. Und nächste Folge, Folge 2 unseres großen Sommer-Specials, spielen wir
Buchbingo.
Buchbingo. Schaltet ein, wenn ihr genauso gespannt darauf seid, wie das bewerten wird. Aber wie immer wird diese Folge voller Buchbegeisterung und Leseliebe sein und natürlich auch voller Lesetipps. Also hört wieder rein, wir freuen uns auf euch.
Vielleicht etablieren wir da ja ein neues Spiel. Wer weiß.
So machen wir das.
Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.